Diese Holocaust-Leugnung durch Bischof Williamson, da fragt man sich ja, ist bei den Pius-Brüdern da noch mehr? Kommen die aus einer gewissen, ich sag mal, rechten Ecke, wo noch sehr viel Ähnliches zu erwarten ist?
Das kann man natürlich von allen nicht so sagen. Es ist aber sicher so, dass das Weltbild der Pius-Bruderschaft, gestärkt vor allem durch einzelne Aussagen vom Erzbischof Marcel Lefebvre und die späteren Veröffentlichungen, doch ziemlich in rechten Kreisen bis hin zu Rechtsradikalkreisen reicht. Ich meine, es ist bekannt, dass Marcel Lefebvre selbst, obwohl er es immer wieder bestritten hat, doch mit der Action Française einiges zu tun hat. In seinen Veröffentlichungen finden sich immer wieder Zitate vom Gründer der Action Française, Charles Maurras, eines der immer wieder zitierten Stellen: Die Natur geht mittels Autorität und Ungleichheit vor und widerspricht damit geradewegs der närrischen liberalen und demokratischen Hypothese. Für die Hörer, die damit nichts anfangen können, Charles Maurras, eine tragische Gestalt im Grunde, kommend aus den katholischen konservativen Kreisen, verliert in der Jugend seinen Glauben, setzt sich aber sein Leben lang für die Unfehlbarkeit des Papstes und ein bestimmtes Bild des Staates, nämlich katholischen Staates, rechtsgerichtet, weil er überzeugt war, dass in der modernen Welt, die nur auf die Französische Revolution zurückführt, eben die Ideale Gleichheit, Menschenrechte eben widergöttlich sind. Und demgegenüber versucht er zu etablieren, ich würde sagen, eine gesellschaftliche Ordnung mit Hilfe von Religion, Religion instrumentalisierend, ohne selber gläubig zu sein. Marcel Lefebvre ist natürlich ein tiefgläubiger Mann gewesen. Trotzdem, die Ideale, die Marcel Lefebvre verkündet hat, und vor allem sein Angriff auf das Zweite Vatikanische Konzil, nämlich das Zweite Vatikanische Konzil sei deswegen mit der Kirchentradition nicht vereinbar, weil er im Grunde nur die Ideale der Französischen Revolution verkündet, das würde ich sagen, ist das Erbe der Action Française, dieses Geistes.
Ne? Eine Zwischenfrage. Marcel Lefebvre wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in einer nordfranzösischen industriellen Familie geboren. Es gab Kontakte zur Action Française, aber die Action Française wurde doch 1928 von Papst Pius XI. Verboten. Was steckt dahinter?
Der erste Verbot kam schon vom, interessanterweise vom Pius X., jenem Papst, auf den sich Marcel Lefebvre dann später so beruft. Ich meine, die Krise, die es in Frankreich damals gab, also sehr viele französische konservative Katholiken haben mit der Action Française sympathisiert, waren teilweise Mitglieder. Als dann der kirchliche Verbot kam, das war ein Schock, das war eine Krise in der französischen Kirche, im französischen Katholizismus, eben trotzdem der größte Teil der Intellektuellen, die diesen konservativen, um nicht zu sagen eher mehr als konservativen Idealen verpflichtet waren, kehrten zur Kirche zurück. Es kam eine, wenn man so will, Läuterung. Was steht dahinter, fragen Sie? Ich würde sagen, die Verunsicherung der religiös motivierten Menschen mit der Moderne. Die Moderne verabschiedet sich natürlich von dem klassischen Weltbild, hierarchisch strukturiertem Weltbild, Zuwendung zu Menschenrechten. Die Päpste des 19. Jahrhunderts wenden sich zuerst mal gegen die moderne Entwicklung, verurteilen diese moderne Entwicklung in mehreren Enzykliken. Trotzdem, die Kirche erkennt, und da würde ich schon sagen, es ist genial, die Kirche erkennt, dass die Reaktion, die seitens der Action Française kommt, eigentlich nur eine Instrumentalisierung der Religion ist. Also ein Versuch, wenn man so will, Politik zu betreiben mit Hilfe von Religion, aber ohne Gott. Und deswegen distanziert sich die Kirche davon, verurteilt diesen Integralismus. Nach einer großen Krise in der französischen Kirche finden die meisten zur Kirche zurück. Die Spuren bleiben. Was passiert nun im Zweiten Vatikanischen Konzil? Ich würde schon sagen, Marcel Lefebvre sah die ganzen Reformen, ich würde sagen, die zentralen Reformen, die zur Erklärung über die Religionsfreiheit führen, Gaudium et Spes, also die Konstitution über die Kirche in der modernen Welt, er sah das alles wirklich durch die Brille, wie das die Ultramontanisten oder wie das die Action Française gesehen hat. Und deswegen konnte er unmöglich entdecken, dass die Kirche hier wirklich zu ihren Wurzeln neu gefunden hat. Also das Dekret über die Religionsfreiheit hat mit einem liberalen Prinzip der Religionsfreiheit verhältnismäßig wenig zu tun. Es geht hier nicht um anything goes, es geht hier wirklich um die Entdeckung, dass der Mensch als Person aufgrund seiner Würde eben in Sachen der des Glaubens in Sachen des Gewissens niemals gezwungen werden kann. Das Dekret für Religionsfreiheit führt, wenn man so will, als Kronzeugen für diese Haltung Christus selbst. Also da würde ich sagen, haben die Lefebvre selber und dann vor allem die Pius-Bruderschaft zu einer falschen Interpretation des Zweiten Vatikanums wahnsinnig viel beigetragen, indem sie im Zweiten Vatikanum eigentlich nur eine Angleichung an liberale Welt sehen, anstatt, würde ich sagen, eine echte Reform, echte Erneuerung.
Herr Professor, heute nimmt man die Pius-Bruderschaft vor allen Dingen als Liebhaber des alten Ritus, der Messfeier, Liebhaber des Latein wahr und setzt sie weniger in Verbindung mit politisch rechts, zum Teil extremen Ideen. Gibt es trotzdem Hinweise darauf, dass da weiter Berührungspunkte vorhanden sind?
Also ich würde sagen, die jetzige Krise, die es sicher gegeben hat oder gibt noch, wird vermutlich dazu führen, dass man eben unterscheidet, dass man genauer schaut. Ich würde schon sagen, dass es in der Pius-Bruderschaft immer noch die Ideen gibt, die, wenn man so will, moderne Prinzipien wie Menschenrechte, wie Toleranz, wie Achtung vor jedem anderen Menschen, auch anderen Religionen, ablehnen, der extreme Antisemitismus. Ich würde sagen, in den letzten Jahren hat man immer wieder einzelne Mitglieder der Pius-Bruderschaft, ich meine, es geht jetzt nicht um Bischöfe, sondern es geht einerseits um Priester, andererseits um die Gläubigen, damit sie sympathisieren. Man hat sie immer wieder gesehen, auch im Kontext von rechtsgerichteten politischen Gruppierungen, auch bei Versammlungen vom Le Pen waren sie hin und wieder zu sehen. Ich finde, die ganze Auseinandersetzung macht uns auf irgendetwas wahnsinnig sensibel. Ich meine, die Öffentlichkeit tut momentan unheimlich auf die Kirche starren und sagen, mit der Aufhebung der Exkommunikation hätte Benedikt XVI. Die Kirche auf einen reaktionären Kurs führen wollen. Die Kirche erscheint als eine reaktionäre Gestalt, die die Ideologie der Ungleichheit und so weiter verkünden würde. Spuren von dem finden wir bei den Lefebvristen. Demgegenüber mache ich persönlich immer darauf aufmerksam, man soll sich wirklich darauf besinnen, wie sonst in den rechten Kreisen über das Problem Ungleichheit, Menschenrechte geredet wird. Gerade beispielsweise die Parade intellektuelle Strömung der neuen Rechte hat in den letzten Jahren die jüdisch-christliche Tradition angeklagt, sie würde in Anführungszeichen mitverantwortlich sein für die moderne Welt. Also die moderne Welt ist nicht nur die Frucht, wenn man so will, der französischen Revolution, nicht nur die Frucht laizistischer Bewegungen. Die moderne Welt ist vor allem, so der Vorwurf der neuen Rechten, die Frucht der jüdisch-christlichen Tradition, des Schöpfungsglaubens, des prophetischen Engagements, auch übrigens des Glaubens an Christus, der sowas wie eine Bodenreligion in Frage stellt. Also Menschenrechte wären ein legitimes Kind christlicher Tradition. Wenn man das berücksichtigt, würde ich sagen, wäre es längst an der Zeit, eine sterile Auseinandersetzung, nochmal aufklärerische Werte kontra kirchliche Werte zu führen, sondern angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die auf uns zukommen, angesichts ungeheuren ethischen Dilemmatas, in denen wir leben, sich auf die besten Traditionen, würde ich sagen, der aufklärerischen Tradition zu besinnen, das hat auch der Benedikt XVI. Immer wieder betont, und auf die besten Traditionen der jüdisch-christlichen Tradition, nämlich Menschenwürde, Achtung vor jeder menschlichen Person, Dialogbereitschaft, eben Religionsfreiheit im besten Sinne des Wortes, damit wir nicht hineinstolpern in einen Konflikt der Religionen, in einen Konflikt der Kulturen. Ich würde sagen, die Auseinandersetzung jetzt um die Frage der möglichen Integration der Lefebvre-Bewegung in der Kirche müsste dazu führen, dass die katholische Kirche klar und eindeutig bekennt, also jene Werte des Zweiten Vatikanischen Konzils wie Religionsfreiheit, Ökumene, interreligiöse Dialog sind nicht nur strategische Schritte, sondern sie sind ein zentraler Wert auch des Glaubensgutes in der katholischen Kirche. Es ist bekannt, dass die Lefebvristen sagen, dieses Konzil ist bloß ein pastorales Konzil, deswegen ist er für die Kirche nicht verbindlich.
In einem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung haben Sie Parallelen gezeigt zwischen dem Denken der Pius-Bruderschaft und der sogenannten, von Ihnen gerade auch erwähnten, ideologischen neuen Rechten. Rechte, neuen Rechten. Die Ideen von Gleichberechtigung und Toleranz würden von beiden abgelehnt. Wie weit sind das Parallelen? Wie weit ist das deckungsgleich noch aus diesem Nährboden von Marat und der Action Française herkommt?
Also wenn man jetzt so direkt die Frage stellt, natürlich der rechte Lager ist ein unheimlich zerstrittener Lager. Also dort gibt es auch sehr viele Anfeindungen und sehr viele Gegnerschaften. Die Frage, von wo etwas herkommt, die ist umstritten. Wenn man strukturell die Sache anschaut, würde ich sagen, es gibt Analogien und diese Analogien kann man eben sehr deutlich zeigen, wenn man davon ausgeht, dass die jüdisch-christliche Tradition ihre Wurzel zuerst mal im Alten Testament hat, in der im Schöpfungsglauben, in der prophetischen Botschaft. Ich würde sagen, immer dann, wenn die katholische Kirche die Verwurzelung in der hebräischen Bibel verdrängt, vergessen hat, neigten katholische Kreise dazu, würde ich sagen, so nach rechts abzurücken. Ich würde sagen, zugespitzt formulieren, die Gefahr eines Heidentums in katholischem Gewand war da. So ein bisschen völkisch oder gruppenbezogene Mentalität. Demgegenüber noch einmal die Betonung, der biblische Universalismus, der mit dem Schöpfungsglauben ansetzt, vor Gott sind alle Menschen gleich. Und weil vor Gott alle Menschen gleich sind, weil sie alle denselben Ursprung haben, haben sie alle dieselbe Würde. Dieses Denken setzt sich fort auf der Ebene der philosophischen Begründungen und dann auch für mich konsequent auf der Ebene der politischen Bemühungen der Moderne um eine soziale Gleichwertigkeit. Papst Johannes Paul II. Hat in diesem Kontext die katholische Soziallehre weiterentwickelt. Ich meine, konkret zur Anfrage im Hinblick auf den Beitrag in den Frankfurter Allgemeinen. Die Pius-Bruderschaft würde darauf hinweisen, ja, mit ihren Ideen verkünden sie nichts anderes als das, was die Päpste des 19. Jahrhunderts im Hinblick auf die Soziallehre verkündet haben. Ich würde sagen, auf wörtlicher Ebene gesehen könnte man sagen, stimmt's, nur was bedeutet es? Ansichten aus dem 19. Jahrhundert unter veränderten geistesgeschichtlichen Bedingungen nach dem Zweiten Vatikanum unverändert weiter zu verkünden. Plötzlich bekommen diese Ansichten einen ganz anderen Stellenwert. Die katholische Soziallehre hat sich weiterentwickelt. Papst Johannes Paul II. Hat im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils, würde ich sagen, sehr glaubwürdig dargelegt, dass die modernen Werte noch einmal Menschenwürde, Menschenrechte, aber auch Demokratie Werte sind, die mit dem biblischen Erbe und damit auch mit der katholischen Tradition sehr viel gemeinsam haben.
Wenn man Ihnen zuhört, dann hat man den Eindruck, die Gespräche zwischen Vatikan und Pius-Bruderschaft sind doch eigentlich, wenn die so denken, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das passt doch nicht mehr zusammen, oder?
Als gläubiger Mensch würde ich sagen, man soll dem göttlichen Geist keine Grenzen setzen und die Bekehrungsbereitschaft und Bekehrungsfähigkeit eines jeden Menschen glauben. Wenn ich allerdings mir anschaue, die ersten Reaktionen, die auf die Aufhebung der Exkommunikation von einzelnen Mitgliedern der Pius-Bruderschaft bereits gekommen sind, die ungefähr so lauten, also nicht wir werden umdenken, sondern wir werden dazu beitragen, dass die Kirche umdenkt, dann würde ich sagen, bin ich schon auch ein bisschen skeptisch. Vom Lefebvre selber gibt es kurz nachdem er die Bischöfe geweiht hat, eine Formulierung, die sehr klar ist. Wenn Rom den Dialog wieder aufnehmen möchte, würden wir die dogmatischen Probleme in den Vordergrund rücken. Jetzt müssen sie das Konzil und das Dekret über die Religionsfreiheit mit der Tradition in Einklang bringen. Zuerst das Dogma und wiederum das Dogma. Das ist ein Text vom Lefebvre selber und wir sagen ja. Er meint damit das Dogma, die Meinung der Päpste des 19. Jahrhunderts, die die Religionsfreiheit, Ökumene, Toleranz, Menschenrechte ablehnen. Vatikanum II eröffnet einen positiven Zugang zu diesen Geschichten. Um diese Frage muss es jetzt gehen. Die Fragen der Liturgie sind meiner Meinung nach zu deren Gunsten längst bestens geklärt worden. Jetzt liegt es an der Pius-Bruderschaft, ob sie hier wirklich mithalten und nicht jetzt heilig, könnte man sagen, sich rausschwinden und sagen, ja, all diese Dinge, die im Zweiten Vatikanischen Konzil zur Sprache kamen, sind bloß pastorale Strategien. Nein, Lefebvre selber hat gesagt, das ist im Grunde ein Dogma. Die Frage der Religionsfreiheit, nämlich noch einmal, dass der Mensch in religiösen Dingen nicht gezwungen werden darf, dass Jesus kein politischer Messias war und äußere Machtmittel ablehnte. Diese Fragen stellen unverzichtbaren Bestandteil meiner Meinung nach inzwischen der dogmatischen Tradition der katholischen Kirche. Und da kann es keine Zugeständnisse seitens des kirchlichen Lehramtes und seitens der kirchlichen Disziplinar-Dikasterien geben.